Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Wieder mit einer Interviewfolge und heute habe ich den lieben Daniel Dissel hier. In 18 Monaten, 50 Einheiten, also von 1 auf 50 skaliert. Ich glaube, da gibt es einiges zu berichten. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir. Danke, dass du hier bist.
Ja, danke Marc für die Einladung. Ich freue mich.
Wer ist Daniel Dissel 2026? Erzähl mal, wo es dich hingetrieben hat.
Ja, mittlerweile ein sehr spannendes Jahr oder sehr spannende 2 Jahre hinter mir. Ich habe es mal gesagt, so klassischer Durchschnitts-Otto zum Immobilienunternehmer, das ist so mein neuer Claim. Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, komme aus Münsterland, Nordkirchen, wo die Finanzhochschule der Finanzbeamten sitzt, daher vielen sicherlich ein Begriff. Bin aktuell angestellt als IT-Logistikberater, studierter Betriebswirt, komme aus der operativen Logistik und bin erst seit 5 Jahren quasi im Immobilienbusiness unterwegs.
Also, wie bist du da reingerutscht, wenn du eigentlich aus der Logistik kommst? Wie kommt man da auf Immobilien?
Tatsächlich ist das ganz spannend gewesen. Ich war so bis zum 30. Lebensjahr tatsächlich so ein richtiger Lebemensch. Viel mitgenommen, jede Party mitgenommen im Grunde genommen, viel gereist, auch viel auf Pump gemacht tatsächlich. Und so zum Zeitpunkt so mit 30, Anfang 30, da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und damit kam dann quasi auch so ein Mindset-Shift, wo ich dann gesagt habe, jetzt bist du nicht nur noch für dich verantwortlich, sondern auch perspektivisch für die zukünftige Familie. Und da habe ich mich dann so langsam mit, wie komme ich raus aus den Schulden, Konsumschulden, Studienschulden und so weiter, BAföG, raus in die Investments. Und da habe ich mich so ein bisschen dann auch mit Finanzen auseinandergesetzt, so klassisch Aktien, Persönlichkeitsentwicklung, wo man das eine ja das andere auch ergibt und dann landet man ja auch irgendwann zwangsläufig bei den Immobilien. Und so habe ich dann 2021 quasi meine erste Immobilie gekauft.
Also ich weiß, dass du ein sehr umtriebiger Netzwerker auch bist, aber an welcher Stelle kam denn der Einstieg zur Immobilie? Also hat deine Frau das Thema mitgebracht oder gab es irgendwie einen Mentor oder sowas, der dich da beeinflusst hat oder wie ist das gekommen?
Also im privaten Umfeld habe ich mit Immobilien gar nichts zu tun. Meine Frau hat auch mit Immobilien nach wie vor nichts zu tun. Und tatsächlich kam das so, als man sich mit dem Thema Investments auseinandergesetzt hat. Früher so klassisch Aktien, ETFs, dann irgendwann ein bisschen Optionshandel gemacht, wo man dann auch zum Thema, ich sag mal, Fremdkapitalhebel kommt. Da landet man ja früher, später dann auch bei Immobilien. Und dann zur Phase Corona 2020, 2021 habe ich mich sehr intensiv auch mit Immobilien beschäftigt. Das heißt, Immocation rauf und runter gehört so der klassische Einstieg, glaube ich, so die letzten Jahre gewesen. Das eine oder andere Buch über Immobilien gelesen, bin parallel auch dem Netzwerk Die Wichtigste Stunde beigetreten, wo man dann auch mit vielen Immobiliengrößen langfristig dann auch zusammenkam. Und tatsächlich bin ich dann 2021 auch das erste Mal bei einem Immobilienstammtisch gewesen, seinerzeit online noch, beim lieben Andres, den wir auch beide sehr gut kennen und darüber dann auch irgendwo hängen geblieben und dann auch das Netzwerk immer weiter erweitert, wenn man so möchte, ja.
Also das heißt, bevor du so richtig losgelegt hast, weil vor 18 Monaten gestartet eigentlich, hast du eine ganze Menge Zeit in Wissensaufbau investiert.
Absolut, ja.
Total unüblich, ehrlich gesagt, weil ganz viele, die ich kennenlerne, die so angehypt sind wegen dem Thema Immobilie, die wollen immer so schnell wie möglich loslegen und kaufen. War bei dir jetzt aber tatsächlich ein anderer Werdegang. Also du hast dich grundsätzlich dafür interessiert und hast dann aber erst Netzwerk und Wissen aufgebaut, bevor du losgelegt hast.
Genau, ich habe mir ganz, ganz viel Wissen auch angeeignet, aber bin nie so richtig in die Umsetzung gekommen. Das war halt auch immer das große Problem bei mir. So ein bisschen so in der Komfortzone hängen geblieben, viel Wissen angeeignet. Deswegen sage ich jetzt auch mittlerweile immer, Wissen ist nicht Macht, sondern angewandtes Wissen ist halt Macht, wo man dann auch wirklich erst in die Umsetzung kommen muss. Man muss nicht zwingend alles wissen, weil ich glaube, mittlerweile hemmt das einen mehr, als dass man tatsächlich dann auch ins Tun kommt. Und dann habe ich ja, wie gesagt, 2021 meine kleine Wohnung gekauft, hier auch in Hagen tatsächlich, an der Berliner Straße. Das war dann auch für mich so der Einstieg, aber dann ist auch lange, lange Zeit wieder nichts passiert. Klar, hier mal eine Besichtigung, da mal eine Besichtigung gemacht, aber auch nie in letzter Konsequenz, dass man so die Pipeline voll hatte. Und das so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann 2024, als ich dann für Martin Kronacher, ist ja auch ein Investor aus dem Raum Frankfurt, der viel mit Co-Investoren hier im Raum, im Ruhrgebiet auch arbeitet, Akquise gemacht und war dann halt für ihn halt auch viel unterwegs. Und darüber habe ich mir dann in den letzten 2 Jahren auch ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut. zu Maklern, zu Eigentümern, auch zu anderen Investoren, wo ich dann auch gemerkt habe, was für andere auch funktioniert, warum soll das nicht auch für mich funktionieren? Und so ist dann nachher ein Stein nach dem anderen ins Rollen gekommen, wo ich dann auch durch das eigene aufgebaute Netzwerk dann auch die ersten Objekte für mich gekauft habe.
Mit dem Wissen von heute, woran hat es genau gelegen, dass du nicht weiter gekauft hast nach der ersten Wohnung?
Tatsächlich bin ich nicht in die Umsetzung gekommen. Ich habe mich nicht getraut, den nächsten Schritt zu gehen oder mich weiter mit dem nächsten Thema auch zu befassen.
Also waren nicht negative Erfahrungen mit der ersten Wohnung oder sowas, sondern du hast gemerkt, funktioniert, aber hast es dann irgendwie nicht konsequent weitergemacht.
Genau, die fehlende Konsequenz im Grunde genommen.
Okay. Richtig, ja. Ach, spannend. Also es war nicht Angst oder sonst irgendwas, sondern einfach, du hattest nicht so die nächsten Deals vor der Nase, hast dich nicht so aktiv prioritätenmäßig damit beschäftigt.
Kann man so sagen, ja. Vielleicht waren auch gewisse Ängste mit dabei, weil ich auch immer gesagt habe, ich bin sehr in der Komfortzone immer hängen geblieben, immer wenig ausgebrochen. Aber mittlerweile weiß ich, wenn man das jetzt so ein bisschen reflektiert, dass man, glaube ich, dann doch eher nochmal den nächsten Schritt machen soll, einfach mal in die Umsetzung kommen sollte, um dann auch Neues auszuprobieren, um dann den nächsten Schritt zu gehen, um auch mal größer denken. Weil man ja doch sehr in so seiner Bubble irgendwo hängen bleibt und mittlerweile hat sich ja auch das Umfeld sehr massiv geändert bei mir. Weniger eher weg so aus dem privaten Umfeld, hier Party, Fußball und so weiter, sondern wirklich Immobilien sind mittlerweile Alltag geworden. Ne? Also das ist wirklich.
Ich glaube, es gibt kaum Stammtische, auf denen du nicht anzutreffen bist oder sowas. Ne? Also so wie ich das kennengelernt habe, sieht man dich eigentlich, also wir sehen uns gefühlt immer auf allen Veranstaltungen, auf denen ich bin, dauert es nicht lange, bis du auch um die Ecke kommst sozusagen. Interesse halber, jetzt ist ja 2024 dann der Switch gewesen. Mhm. Und dann ging es ja relativ zügig jetzt, ne, bis zu den 50 Einheiten. Was war da der Unterschied? Was hast du da anders gemacht als vorher?
Der Unterschied war tatsächlich das vorhandene Netzwerk, ein klares Profil, ein klares Ankaufsprofil und auch ein entsprechendes Commitment. Diese 50 Einheiten, ich habe 20 im eigenen Bestand, 30 habe ich ja mit dem Geschäftspartner, mit dem Jakob auch zusammen, wo wir uns Ende 24 auch committed haben, eine Unternehmensstruktur aufzustellen. Wir haben zusammen eine VV GmbH gegründet und eine Handelsgesellschaft. Jeder hat seine eigene Holding drüber. Was für uns auch der Startschuss war, jetzt auch in die Handlung zu kommen, wirklich auch in die Umsetzung. Also das war wirklich für uns irgendwo ein Commitment, wo wir sagen, viele sagen auch immer, ich kaufe erstmal privat, bevor ich jetzt eine Unternehmensstruktur aufbaue. Wir wissen ja alle, ich sage mal, Unternehmensstruktur, das ist ja meistens noch enger als die Ehe mit der eigenen Frau. Weil man sich einfach langfristig bindet, weil viel Geld im Spiel ist, weil ein gewisses Risiko eingeht. Aber da muss ich sagen, das war mit dem Jakob einfach ein Perfect Match. Wir ergänzen uns da echt super. Mit dem Netzwerk, das wir da hatten, sind uns auch mehr oder weniger die Objekte dann auch zugeflogen, weil wir tatsächlich die ersten drei Mehrfamilienhäuser in der GmbH auch über eine Maklerin gekauft haben, bei der ich vorher mal ein Wohnungspaket gekauft habe, wo ich dann auch sehr schnell verbindlich war. Wo ich dann, glaube ich, auch gepunktet habe bei ihr. Sie kannte unser klares Einkaufsprofil und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Glück des Tüchtigen dann in dem Moment gewesen, wo dann Objekte, die genau in unser Einkaufsprofil gepasst haben, gepaart mit der Erfahrung, die sie mit uns gemacht hat als Geschäftspartner, sind wir dann auch zusammengekommen und haben die nächsten Objekte gekauft. Und da sind wir dann halt auch schnell in die Umsetzung gekommen.
Ist ja so ein doofer Spruch, aber die Fleißigen haben irgendwie mehr Glück als die nicht so Fleißigen. Ne? Also Glück ist immer so ein Begriff, was man darunter versteht. Also ich glaube, Fleiß macht da eine ganze Menge aus. Ne? Je mehr oben in die Pipeline reinkommt, umso mehr kommt auch unten dann am Ende raus. Ne? Jetzt hast du mit dem Jakob losgelegt. Da kommt ja eigentlich offen angesprochen die nächste Hürde. Jetzt hast du erstmal alleine losgelegt, hast da gemerkt, okay, es funktioniert. Und dann bist du direkt in den nächsten Schritt in eine Partnerschaft reingegangen. Gab es da irgendwelche Bedenken im Vorfeld?
Tatsächlich haben wir einfach gemacht. Also das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Mindset-Shift, den ich da am Anfang hatte, der mich vorher gehemmt hat, wo ich jetzt eher in die Handlung komme, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber nachdenke. Vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv. Auch Prozesse, Strukturen, die wachsen erst bei uns im Nachgang mit, sondern dass wir einfach sagen, wir legen uns jetzt fest, wir verfolgen das gleiche Ziel. Und da haben wir einfach mittlerweile eine sehr gute Partnerschaft zueinander gefunden. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist ja auch nicht, dass wir so eine klassische Trennung haben. Der eine kümmert sich um Akquise, der andere um Sanierung. Ja, jeder hat irgendwo seine Kompetenzen. Nichtsdestotrotz können wir uns zu 100% auch aufeinander verlassen. Das heißt, wenn einer jetzt mal 2-3 Wochen im Urlaub ist, läuft das Geschäft genauso gut weiter.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man eine funktionierende Partnerschaft auf jeden Fall hat. Ne?
Ja.
Was würdest du denn sagen, also an dieser Situation mit dem Geschäftspartner, was ist der Mehrwert für dich in dieser Partnerschaft?
Eigentlich mehrerlei Dinge. Also immer klar, wir haben nochmal eine ganz andere Bonität gegenüber auch den Banken, dass wir da auch nochmal größer skalieren können. dass wir da einfach zwei Bonitäten haben, die dahinter stehen, weil wir natürlich auch erstmal privat bürgen, jetzt mit der neu gegründeten GmbH, aber auch, dass wir einen Partner haben, wo wir uns auf Augenhöhe unterhalten können. Das heißt, wo man vielleicht gewisse Hemmnisse hat, Ängste hat, dass man sich da im Austausch auch da nochmal pushen kann, dass man sich da nochmal betteln kann und dass man auch da weiterhin die Verpflichtung hat, auch weiter Gas zu geben, weil man das nicht nur für sich alleine verantwortlich ist, ähnlich auch jetzt wie für die eigene Familie, da trägt man Verantwortung, so ist es dann auch in der Partnerschaft, wenn man da auch gemeinsam Verantwortung trägt. Das ist, glaube ich, für mich immer auch wichtig, dass man da so ein gewisses Commitment hinter hat, weil ich schon auch ein Wettbewerbstyp bin und gerne dann auch Verantwortung übernehme und dann auch gerne weitermachen möchte, dass man sich beweisen möchte. Und so kommt dann, glaube ich, dann auch eins zum anderen nachher.
Ja, und ich glaube, das, was du ganz am Anfang auch sagtest, jetzt aus der Erzählung heraus, da hat es dir so ein bisschen an Antrieb gefehlt, weiterzumachen. Jetzt hat man ja den Partner, der irgendwie ja auch eine Erwartungshaltung hat, dem möchte man gerecht werden und so kommt vielleicht eins zum anderen. Weil ich versuche gerade so ein bisschen herauszukitzeln, wie diese schnelle Skalierung dann auf einmal von diesem vorherigen Mindset-Shift quasi stattgefunden hat, dass es auf einmal so schnell nach vorne ging. Wie sind denn eure Pläne für die nächsten Jahre? Was soll da an Einheiten passieren? Oder macht es gar nicht an Einheiten fest, macht es an Volumen fest? Was sind da eure Ziele für die nächsten Jahre?
Mittlerweile habe ich gelernt, dass man sich sehr hohe Ziele stecken soll. So habe ich Anfang des Jahres gesagt, wo wir jetzt irgendwo bei den 50 Einheiten waren, dass wir den Bestand verdoppeln wollen, dass wir bis Ende des Jahres auf 100 Einheiten kommen wollen. Ob das jetzt realistisch ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist für mich erstmal der Antrieb, dann auch da weiterzumachen. Auch mit dem Wissen, bei mir ändert sich natürlich jetzt auch in der Situation ja einiges, was wir ja auch eingangs im Gespräch schon hatten. Mein Angestelltenjob, der fällt jetzt mittelfristig weg, wo ich jetzt auch komplett in die Selbstständigkeit gehe. Auch da wieder das Thema Bonität. Aber ich habe auch gemerkt, man braucht große Ziele, um dann auch weiterzukommen. Und nachher in der Finanzierung findet man immer kreative Lösungen, wenn man gute Objekte hat, um dann auch gute Objekte finanzieren zu können.
Auf jeden Fall. Also das heißt, aus der Angestellten-Tätigkeit raus in die Selbstständigkeit ist natürlich erstmal ein Hemmnis für eine Bank. Aber trotzdem siehst du das nicht als Problem, sondern durch die Partnerschaft geht es auf jeden Fall trotzdem weiter.
Hundertprozentig, ja. Ich sehe das mittlerweile als Chance und habe jetzt gemerkt, was möglich ist, was man jetzt neben Vollzeitjob, neben Familie, nebenbei im Grunde genommen aufgebaut hat. Letztendlich ist es ja wie ein zweiter Vollzeitjob, den man hat. Klar, auch verteilt auf mehreren Schultern. Aber man hat jetzt irgendwo einen Energielevel, man jongliert gerade mehrere Bälle einfach in der Luft, um allen gerecht zu werden, wo ich jetzt auch gemerkt habe, um weiter skalieren zu können, weil Immobilien die letzten Jahre einfach eine Leidenschaft geworden ist und wo ich mich drin selbst verwirklichen möchte, ist es für mich einfach jetzt die logische Konsequenz gewesen, den Angestelltenjob auch niederzulegen und dann jetzt zu 100% dann auch auf Immobilien zu gehen.
Also noch mehr Fokus auf das, was gewinnbringend ist, weiter mit den Immobilien machen.
Genau.
Und da ist der Fokus im Bestandsaufbau oder auch im Handel?
Das möchte ich gerne auf mehreren Säulen stemmen. Ich habe zum einen einmal das klassische Buy-and-Hold-Geschäft, also die klassische Vermietung, privat als auch in der GmbH. Dann baue ich mir jetzt ja gerade die Maklerei auch auf unter der Marke Dissel Immobilien, was jetzt ja auch schon parallel die ersten Aufträge, die sind bereits auch in der Pipeline, die ersten Alleinaufträge habe ich unterschrieben. Das Thema Mietergespräche als Dienstleistung wird eine weitere Säule sein und das Thema Immobilienhandel soll dann auch die vierte Säule sein.
Ganz kurz, kannst du erklären, was sind Mietergespräche? Was steckt dahinter?
Wir wissen ja, dass viele Objekte sind ja mittlerweile deutlich underrent, die auch im Markt zu haben sind. Das heißt, irgendwo eine Marktmiete, die vielleicht eine Neuvermietung bei 7, 8, 9 Euro im Ruhrgebiet liegt und die Istmieten derzeit irgendwie bei 4 Euro, 4,50 Euro dann liegen, weil die Voreigentümer die Mieten nie angepasst haben. Mhm. Und das sehe ich als absoluten Renditehebel, um auch seine Objekte weiterzuentwickeln. Ich weiß, Mieterhöhungen sind immer erstmal sehr negativ behaftet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nicht nur diese klassische einseitige Mieterhöhung, die eigentlich alle nur kennen, sondern auch eine einvernehmliche Mieterhöhung. Das heißt, im Vier-Augen-Gespräch mit den Mietern auf Augenhöhe eine gemeinsame Lösung zu finden, sodass für beide ein gewisser Mehrwert auch entsteht. Und das haben wir im eigenen Bestand sehr erfolgreich auch durchgeführt, weil wir uns immer sehr persönlich auch bei den Mietern vorgestellt haben und auch für den Mieter selber dann ein bisschen was herauskitzeln konnten, im Sinne von, er konnte seine Wohnung aufwerten, wohnwertsteigernde Maßnahmen umsetzen, wo auch die Voreigentümer jahrelang nichts gemacht haben, sei es defekte Fenster, neuer Boden, häufig sind es Kleinigkeiten, in Verbindung dann mit einer entsprechenden Mietanpassung, die dann auch mal über die klassischen 20% oder 15% hinausgehen können, weil auch das Verständnis bei den Mietern häufig tatsächlich da ist, dass die sehr günstig leben. Dass sie sehr günstig zur Miete wohnen. Und man kriegt es ja mit, Inflation ist natürlich ein politisch gewolltes Thema auch. Alles wird teurer. da müssen in meinen Augen auch die Mieten natürlich mitsteigen, um auch dem Objekt gerecht zu werden. Das heißt, auch als Vermieter tragen wir eine Verantwortung für das Objekt. Der Mieter möchte einen schönen Wohnraum haben, dass wir auch da entsprechenden finanzielle Kapazitäten haben, um auch Objekte zu entwickeln. Und dafür ist es einfach auch wichtig, Verständnis zu wecken, um auch Mieten entsprechend anzupassen. Und da versuche ich dann in so einem Mietergespräch auf Augenhöhe dann entsprechende Mehrwerte für beide Seiten zu schaffen.
Win-win-Situation.
Win-win-Situation zu schaffen, genau.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, hast du im Prinzip deine, also was unterscheidet ein Investor von einem Kapitalanleger? Du hast für dich Hebel gefunden, wie du die Rendite aus den Objekten weiter erhöhen kannst im Prinzip und hast daraus eine Dienstleistung geschnürt und hast gesagt, ey, das passiert bei mir super, funktioniert alles, kann ich auch anderen Leuten anbieten
im Prinzip. Das mache ich jetzt als Kooperationspartner auch vom Miteinander. Der Philipp Netz, der hat ja das Thema, die Firma Miteinander gegründet. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja. Und Andres ist da auch.
Genau, Andres ist da auch Kooperationspartner, weil ich auch gesagt habe, die haben feste Strukturen, die dahinter sitzen. Da sitzen Berater deutschlandweit, wo man sich dann auch austauschen kann, was Best Practice sind. Und das ist auch ein tolles Netzwerk wiederum, wo man sich auch gegenseitig dann auch pushen kann. Und das als Dienstleistung halt auch für andere Investoren anbieten kann, die vielleicht selber keine Zeit haben oder sich mit dem Thema Mieterhöhung selber gar nicht auseinandersetzen möchten. Das ist ja auch immer so eine Typenfrage.
Ich würde gerne mal auf diese Skalierung nochmal drauf eingehen. Und zwar, also du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass du Herausforderungen auch dabei hattest, dass die Infrastruktur nicht so schnell mitgewachsen ist. Wenn man jetzt so eine schnelle Skalierung vor sich hat, das hatten wir in den letzten Podcast-Folgen schon des Häufigeren, dass man da Leute dabei hatte, die sehr schnell gewachsen sind. Und was mich da immer am meisten bei interessiert ist, wie macht man das denn? Weil es gibt ja ganz viele da draußen, die auch Sorge dann davor haben. Ich sag mal, ob man jetzt eine Miete kontrollieren muss oder 20 Mietverträge kontrollieren muss, ob man eine Nebenkostenabrechnung machen muss oder 50 Nebenkostenabrechnungen, macht ja auch irgendwie einen Unterschied. Wie bist du da dran gegangen? Also Learning by Doing quasi, du hast skaliert und hast gemerkt, okay, mehr Arbeitsaufwand, dann Infrastruktur aufgebaut oder wie bist du da dran gegangen?
Tatsächlich ist das nach wie vor auch ein Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Tatsächlich Learning by Doing, weil wir gemerkt haben, Immobilien ist einfach ein spannendes Vehikel, auch Kapital aufzubauen, Altersvorsorge zu betreiben oder auch klassisch das als Investment zu sehen. Und ich sag mal, ob ich jetzt eine Einheit finanziere oder ob ich ein Mehrfamilienhaus nachher mit 10 Einheiten finanziere, der Prozess dahinter ist der gleiche. Wir spielen natürlich mit anderen Zahlen. Und wenn ich mich nochmal zurückerinnere, die erste Finanzierung, die ich unterschrieben habe beim Notar, da saß ich wirklich mit zittriger Hand. Da ging es um 50.000 Euro. Jetzt haben wir mittlerweile ein Investitionsvolumen von über 3 Millionen unterschrieben. Und mittlerweile ist es, ich will nicht sagen Alltag, aber zu einer gewissen Routine geworden. Und wie bin ich dazu gekommen? Auch da ist das Thema Netzwerk, auch das Thema Umfeld einfach wieder extrem wichtig in meinen Augen, weil man in seiner Bubble ja mittlerweile auch Leute hat, die nicht nur ein oder zwei Einheiten vielleicht verwalten, sondern da sind Leute dabei, die sind im mittleren dreistelligen Bereich. Das sind Leute dabei, die haben einen vierstelligen Bestand. Und da sieht man einfach, dass es möglich ist heutzutage auch weiter zu skalieren. Es muss nicht jeder 50 Einheiten, 100, 100, 1000 Einheiten haben. Darum geht es gar nicht. Aber man muss für sich einfach auch den Weg finden, der einem liegt, wo man sich auch wohl mitfühlt. Und wenn ich sehe, es ist möglich, auch weiter zu skalieren. Deswegen auch eben gesagt, die 100 Einheiten bis Jahresende. Es ist in meinen Augen nicht unrealistisch. Es gibt immer Möglichkeiten, auch da, wenn man gute Objekte an der Hand hat, wenn man die gute Objekte akquiriert, auch da weiter zu wachsen. Strukturen dahinter, was Nebenkostenabrechnung, das wird noch ein größer Fuck-up für mich dieses Jahr werden, absolut.
Mit Ansage.
Mit Ansage, hundertprozentig. Weil wir haben jetzt in der GmbH, haben wir mit einer Hausverwaltung anfangs zusammengearbeitet. Da haben wir jetzt den Vertrag aufgehoben, weil wir mit der Leistung nicht ganz zufrieden waren, haben das jetzt quasi in-house geholt. Das machen wir jetzt gerade wieder selber. Und da testen wir gerade auch verschiedene Möglichkeiten aus, wie wir das Ganze wieder outsourcen können oder auslagern können. Machen wir das klassisch mit KI, gibt es ja heutzutage super viele Möglichkeiten, oder holen wir uns mal eine VA noch ran und da sind wir uns jetzt noch nicht eins, welchen Weg wir tatsächlich beschreiten wollen.
Aber in der Zeit macht das jetzt erstmal gerade selber.
Genau.
Und dann einfach gucken, was passiert.
Genau.
Wenn ich das aber zusammenfassen darf einmal, bedeutet, du, ich sag jetzt mal, hast angefangen zuzukaufen, merkst, oh Mist, wir müssen ein paar mehr Nebenkostenabrechnungen machen und hast dann im Prinzip ganz platt gesagt, im Netzwerk mal gefragt, ey, wie machst denn du das? Hast dir da die Tipps geholt quasi und hast es dann für dich adaptiert oder umgesetzt?
Genau. Also letztendlich ist es ja da auch dafür das Netzwerk auch enorm wichtig. Weil man sieht nicht nur, dass man jetzt 100 Einheiten skalieren kann, dass man auf 1000 Einheiten skalieren kann, sondern du hast auch da wieder überall einen Experten sitzen, der schon mal Best Practice umgesetzt hat. Mhm. Und das ist auch enorm wertvoll. Daher bin ich auch viel auf Stammtischen unterwegs, dafür bin ich auch viel auf Masterminds unterwegs, um sich da auch Wissen zu holen. Man muss ja gar nicht alles selber wissen, sondern eigentlich muss man immer nur jemanden kennen, der es kann oder der es weiß.
Mhm. Ja, und absolut.
Das ist einfach enorm hilfreich. Und mittlerweile weiß ich auch, dass wir im Netzwerk Leute sitzen haben, die einem auch sofort helfen würden, wenn man vor der Wand fährt. So weit muss es ja gar nicht kommen, aber wenn man merkt, da wird es gerade holprig, da gibt es immer Leute, die einen unterstützen werden.
Ja, 100%. Also ich finde, das ist einer der größten Mehrwerte in diesem Netzwerk, dass wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt, das ist ja irgendwie, ich komme aus dem Versicherungsbereich. Ganz ursprünglich mal habe ich im Versicherungsbereich angefangen. Da waren immer die Ellenbogen draußen, alle anderen da draußen sind böse, nur das, was du selber machst, ist das Beste auf der Welt und alle anderen sind die schwarzen Schafe, vor die wir den Kunden retten müssen, quasi. Und in der Immobilienbubble finde ich, ist einer der größten Mehrwerte auch in diesem Netzwerk, dass da Hilfe angeboten wird, untereinander, ohne Gegenleistungen zu erwarten. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon beim Immo-Stammtisch bei uns gesessen habe und irgendein Thema hatte und dann sind danach Leute auf mich zugekommen, ey, habe ich schon eine Lösung für, habe ich mal so und so gemacht. Ohne die Erwartungshaltung zu haben, dafür etwas zu bekommen, weil die gemeinsam quasi wachsen wollen. Ne?
Absolut, ja. Ja. Und das ist ja auch das Geile in der Truppe mittlerweile. Ne? Also
100%. Einer der größten Mehrwerte. Also ich meine, du bist Immobilienmakler, ich bin Immobilienmakler, aber das heißt ja nicht, dass wir verfeindet sein müssen oder uns gegenseitig Geschäft wegnehmen oder sonst was. Ne? Ganz im Gegenteil. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, gemeinsame Deals irgendwie abzuwickeln oder sowas. Ne? Da hat doch jeder dann bei gewonnen, anstatt dass man dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnen würde. Ne? Aber in einer anderen Branche, sage ich jetzt mal, habe ich das definitiv auch schon anders kennengelernt und ich feiere das total im Immobilienbereich, wie oft man auch Deals angeboten bekommt, die man jetzt gerade selber nicht machen kann, aber vielleicht kann ein anderer aus dem Netzwerk das machen und ne, dafür kriegt man mal auf der anderen Seite irgendwie wieder was angeboten. Also ich würde auch behaupten, dass Netzwerken, und das wird mir auch gerade hier aus unserem Gespräch ja immer wieder deutlich, ist einer der größten Erfolgsfaktoren in dem Immobilienbereich. Ja, ja. Ne?
Das würde ich auch sofort unterstreichen. Ich sag mal, wenn man mich nachher fragen würde, was sind nachher die wichtigsten Hebel? Ne? Das ist nachher irgendwie in die Umsetzung zu kommen, das Netzwerk, das Umfeld aufzubauen, und einfach Vollgas geben.
Ja.
Viel mehr muss es ja gar nicht haben. Also ich bin selber ja auch kein Experte. Ich bin von Grund auf Generalist, bin schon immer gewesen. Ich kann alles so ein bisschen, aber nichts richtig gut, sage ich immer. Ja. Aber vielleicht ein bisschen Understatement jetzt, aber letztendlich geht es ja auch darum, dann einfach auch umzusetzen. Und wie schon gesagt, wenn ich jetzt Probleme bei der Finanzierung habe, weiß ich, du bist ja Experte auf Finanzierung, da wirst du mir auch unter die Arme greifen, wenn ich da Unterstützung brauche.
Ja, definitiv. Also das Netzwerk entscheidet am Ende über Erfolg und Misserfolg. Ne? Also ich glaube, das ist die Kernaussage mit dabei. Ne?
100%ig, ja.
Wenn wir jetzt nochmal zu deiner Infrastruktur zurückkommen. Hausverwaltung, erst ausgesourced, dann jetzt in-house, aber mit dem klaren Wunsch, es wieder outzusourcen. Mhm. Warum macht ihr es nicht dauerhaft selber? Nur Interesse halber? Also was ist der Grund dafür, dass ihr ganz klar sagt, wir wollen das wieder nach außen geben?
Weil es ein absoluter Fuck-up ist. In meinen Augen. Das macht uns keinen Spaß, damit verdienen wir auch kein gutes Geld, sondern es muss halt gemacht werden. Und ich glaube, es gibt andere Leute, die können das deutlich besser, die sich auch darauf spezialisiert haben und die sollen das auch gerne machen. Meine Stärke ist dann eher im Netzwerken, in der Akquise, wo ich auch mehr Spaß dran habe. Und letztendlich müssen wir auch da irgendwo Pareto fahren, dass wir jetzt sicherlich nicht alles zu 100% selber machen. Momentan haben wir nur eine Größe, wo wir es gerade noch schaffen. Mhm. Aber um weiter wachsen zu können, muss ich meinen Fokus wieder verschieben und gewisse Sachen auch auslagern können.
Ja, total schlau. Also, glaube ich, gehört definitiv mit dazu. Man kann auch jede Wohnung selbst sanieren. Aber am Ende des Tages, ab einer gewissen Größeneinheit, geht das halt einfach technisch gar nicht mehr. Weil so viel Zeit am Tag kannst du ja gar nicht aufwenden.
Nein, um Gottes Willen. Also auch da ein Thema Sanierung. So, jetzt sind zwei linke Hände. Mhm. Ich mache gar nichts selber. Gar nichts.
In eurem Bestand jetzt? alles Fremdvergabe oder habt ihr einen eigenen Hausmeister oder sowas?
Tatsächlich im eigenen Bestand habe ich in einem Mehrfamilienhaus habe ich eine Treppenhausreinigung, also auf Minijob-Basis einen Hausmeister, die das, so kleine Reparaturen machen. Im GmbH-Bestand sind wir jetzt auch gerade dabei, die ersten Minijobber im Grunde für die eigenen Häuser einzustellen. Ansonsten größere Geschichten machen wir alles extern.
Und da hast du dann auch dein Handwerkernetzwerk wahrscheinlich, auf das du zurückgreifst, wenn es um die Sanierungsphasen angeht.
Gleiches Spiel wie mit Netzwerk, mit Umfeld. Ich sag mal, im Immobiliennetzwerk sind viele Handwerker unterwegs Und vieles geht dann auch über Empfehlungsgeschäft. Mhm. Bin jetzt nicht nur in Immobilienstammtischen unterwegs, sondern auch auf verschiedenen Unternehmernetzwerken.
Beim BNI, glaube ich.
Beim BNI, genau. Und auch regional bei uns beim Business Campus in Nordkirchen. Mhm. Und auch da hast du ja auch wieder Zugang zu guten Handwerkern. Mhm. Und das ist auch, ich empfehle ja auch nur Leute weiter, wo ich weiß, dass sie einen guten Job machen. Deswegen kann man es sich gar nicht erlauben, einen schlechten Job zu machen. Und so funktioniert es halt auch auf Handwerkerebene.
Und wieder das Beispiel Netzwerk. Aber ich finde das spannend.
Ich glaube, die Schleife, die werden wir heute noch häufiger.
Ja, spielen. Aber ich find das wirklich total spannend, weil das immer wieder und auch, also egal mit wem du dich unterhältst, ne, egal an welchem Punkt er irgendwie ist, sobald ein bisschen Erfolg eingetreten ist, merkt man immer wieder, ja, was brauchst du, er muss nur die richtigen Leute kennen. Am Ende ist das tatsächlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Ne?
Ja. Ich meine, ich habe es auch, glaube ich, in den letzten Wochen schon so häufig gesagt, Netzwerk schadet halt nur dem, der es nicht hat. Mm. Und so ist es ja auch.
Ja.
Ich sag mal, auch ein klassisches Beispiel, Michael Sommer, mhm. Gutachter hier aus Hagen, habe ich auf deinem Stammtisch kennengelernt. Der hat für uns ein Restnutzungsdauergutachten gemacht, ist auch ein Top-Mann. Ich habe im Unternehmernetzwerk eine Unternehmerin gehabt, die hatte gerade Probleme mit ihrem Häuschen auch, mit einem anderen Gutachten. Mhm. Über Michael ist dann quasi wieder die nächste Empfehlung entstanden. Und das macht Netzwerk ja auch wieder aus.
Ja, total. Also Michael kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Einer meiner wichtigsten Männer, würde ich behaupten. Hat einiges an Steuerersparnis mitgebracht, was er da gemacht hat. Also nein, aber das sind tatsächlich so Dinge, da muss man ja auch, ich sag mal, dankbar für sein. Ohne dieses Netzwerk tatsächlich, den Stammtisch, den ich da in Hagen aufgebaut habe, hätte ich den ja auch nicht kennengelernt. Mhm. Also das war ja auch eher so, ne, man hat sich dann auf dem Stammtisch getroffen, dann ist man öfter mal ins Gespräch gekommen und so und tauscht sich dann da irgendwie untereinander aus, dann hat man da mal eine Frage und dann, das geht so hin und her. Ne? Auf einmal kommt da die Empfehlung und da ist dann für was anderes wieder eine Empfehlung da. Also Gold wert auf jeden Fall. Genauso wie die Rechtsanwälte, Notare, alles, was wir da so rumsitzen haben. Ja, ne? Ja. Ich erinnere mich an eine Stammtischsituation, wir machen das ja im Moment als Workshop-Thema, der perfekte Notarvertrag. Ey, das war einer der geilsten Termine, den wir da hatten, wie da die unterschiedlichen Fachkompetenzen, da sitzt ein Anwalt, da sitzt Michael Sommer als Gutachter, da sitzt ein Steuerberater, dann haben wir noch einen Architekten mit dabei, dann die unterschiedlichen Investoren und jeder gibt seinen Senf dazu, wie der perfekte Notarvertrag mhm. auszusehen hat und dann die Diskussionen untereinander. Ja, aber ich hatte schon mal die Situation, dann kommen ja immer diese Besonderheiten, aber ich finde genau an der Stelle, da lernst du aus der Praxis und nicht aus irgendeinem theoretischen Musterfall, sage ich jetzt mal, den man in irgendeinem Buch oder so lernen kann, sondern du lernst aus der Praxis, ne, von den Leuten, die es halt irgendwie umgesetzt haben.
Nicht, was irgendwie künstlich konstruiert wurde, sondern wirklich aus der Praxis.
Ganz genau.
Und ich sag mal, das hilft einem selber ja auch weiter, wenn ich jetzt weiß, du hast jetzt vielleicht mal eine Herausforderung gehabt, die sich vielleicht jetzt deckelt mit meiner, dann kann mhm. man sich darüber wieder austauschen und das ist absoluter Mehrwert. Ja.
Wo du gerade von Herausforderungen sprichst, ich habe da in deiner Instagram-Story was ganz Spannendes gesehen, dass du eine Situation hattest, wo du auch mal nicht so gute Erfahrungen mit einem Mieter gesammelt hast. Ich glaube, da musste eine Wohnung geräumt werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Willst du ein paar Details dazu erzählen,
wie das abgelaufen ist? Kann man gerne auch drüber sprechen, genau. Ja, tatsächlich, ich hatte letztes Jahr im Oktober eine Neuvermietung. Im Oktober habe ich den Mieter selber ausgewählt. Ich habe selber die Neuvermietung auch gemacht. Mhm. Hatte auch ein sehr gutes Gefühl bei dem neuen Mieter. Sehr offen, sehr freundlich auch kommuniziert. Ist im Oktober eingezogen und ab November hat er schon keine Miete mehr gezahlt. Das heißt, ein Monat war alles Taco und danach war vorbei.
Okay.
Ich bin da ja auch ein bisschen sehr emsig hinterher. Fahre dann auch mal nicht den ganz konventionellen Weg, sondern habe ihn natürlich dann auch mehrfach kontaktiert über WhatsApp, telefonisch. Wir waren im Austausch, ich habe dann mitbekommen, dass er seinen Job verloren hat, aber irgendwann hat er komplett zugemacht. Das heißt, er war über WhatsApp, über Telefon nicht mehr erreichbar, hat mich im Grunde genommen geghostet und dann bin ich häufiger zum Objekt hingefahren, habe mal angeklingelt, wollte mal das Gespräch mit ihm suchen, was denn jetzt auch Phase ist, weil jeder hat ja irgendwo mal auch private Probleme, aber es gibt ja für alles immer Lösungen. Weil ich bin mal ein Freund davon, erstmal offen zu sprechen und dann findet man für alles auch eine Lösung. Ja, er hat in der Tat seinen Job verloren. Ich habe seinen Arbeitgeber angerufen, habe da nochmal Informationen bekommen, habe über Nachbarn nochmal irgendwo über seine privaten Probleme was herausgefunden, habe dann über Facebook nochmal alle seine Freunde kontaktiert, worüber ich dann auch wieder eine Bekannte, die ihn dann in seiner persönlichen Situation auch unterstützt hat, Kontakt bekommen habe, sodass man da auch im Bilde war, was Phase ist. Letztendlich ging es einfach darum, man hätte das Problem relativ leicht lösen können, hätte er mir die Möglichkeit gegeben, mit ihm zusammen zum Jobcenter zu gehen, dass er weiter seine Stütze bekommt, Das Jobcenter hätte die Miete übernommen, er hätte weiter wohnen bleiben können. Aber er hat, warum auch immer, die Hilfe nicht angenommen. Ja, und dann klassischer Weg, 2 Monatsmieten nicht gezahlt, abgemahnt, fristlos gekündigt und dann geht es halt seinen Prozess mit Zwangsräumung und Forderung eintreiben.
Ganz kurz, nur um den Zeitstrahl dabei zu haben. Also er hat im November angefangen, keine Miete mehr zu zahlen. Du hast dann aber noch eine ganze Zeit investiert, um ihm Hilfe anzubieten. Das habe ich jetzt richtig rausgehört. Ne?
Also, genau, also ich bin
den Kontakt zu suchen.
Den juristischen Weg bin ich parallel gefahren, aber ich habe auch den persönlichen Weg gegangen. Das heißt, ich habe nach der ersten nicht gezahlten Miete abgemahnt. Ich habe nach der zweiten nicht gezahlten Miete fristlos gekündigt. Habe aber trotzdem immer wieder auch den persönlichen Kontakt gesucht. Das heißt, ich bin auch bestimmt 5-6 Mal zum Objekt hingefahren, weil ich das Gespräch mit ihm suchen wollte. Ich habe ihn auch einmal tatsächlich angetroffen. Wir haben auch vernünftig gesprochen. Er hat gesagt, dass er die Unterstützung annimmt, aber leider ist das nie umgesetzt worden. Und so, ich sag mal, wenn er die Hilfe nicht annimmt, obwohl die Möglichkeit besteht, dann muss ich halt leider auch den Parallelweg fahren, der auch dann bereits lief. Und habe ihn dann halt entsprechend dann fristlos gekündigt und dann auch geräumt.
Ich finde, das ist, man darf ja nicht unterschätzen, das hört sich dann immer so hart an, wenn man die Leute da rausschmeißt, aber die Gefahr, also das, was da passiert, ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal, diese eine Einheit, sondern der gefährdet ja den gesamten Bestand. Also wenn das mehrere so machen würden, irgendwann kannst du das als Vermieter ja gar nicht mehr auffangen und wenn es dann hinterher ins ganz Extreme geht und ich sage jetzt mal, du in die Insolvenz mit reinschlitterst, weil da immer wieder, ich sag mal, versucht wird, den Mietern irgendwie entgegenzukommen, dann leiden am Ende alle darunter. Also man muss recht schnell aussortieren, gucken, kann ich da noch helfen? Wenn ja, dann natürlich helfen, keine Frage. Aber wenn irgendwann der Punkt gekommen ist, dann muss man die anderen auch schützen. Ne? Nicht nur sich selber, sondern am Ende geht es ja im Prinzip um das große Ganze auch, was dahinter steht.
Absolut, das ist ein gewisses Risiko und ich bin froh, dass es dann irgendwo mit der 40. Einheit dann passiert ist, sage ich mal, und nicht mit der ersten Einheit, weil ich glaube, dann viele auch dann von der weiteren Entwicklung stark ausbremsen lassen, weil einfach der Schlag zu groß ist. Durch den größeren Bestand kann man es dann irgendwo auffangen, aber letztendlich ist er trotzdem jetzt nach 7 Monaten ist dann geräumt worden, jetzt Mitte Mai ist es ja erfolgt, auch ein Schaden von knapp 4.000 bis 5.000 Euro entstanden. So, und das muss man auch erstmal wegstecken tatsächlich.
Wie ist die Räumung abgelaufen? Unproblematisch oder? Also
völlig unproblematisch. Ich glaube, er war darauf eingestellt, er war auch nicht anzutreffen.
Okay.
Ja, mittwochs morgens um 8.30 Uhr hatten wir einen Termin mit der Gerichtsvollzieherin. Das war auch noch eine Vertreterin von der Stadt vor Ort, weil es halt auch darum ging, wenn jemand halt geräumt wird, dass da ihm auch noch eine Wohnungsalternative angeboten wird. Der Schlüsseldienst kam, wir waren innerhalb von 10 Minuten in der Wohnung drin.
Die war geräumt oder?
Es war tatsächlich besenrein hinterlassen, wenn man so möchte. Also zumindest war der Staub in den Ecken gekehrt. Es stand noch ein Bett und ein Kühlschrank drin. Aber ansonsten, der Kühlschrank war leer ausgeräumt, der war abgeschaltet. Wow. Also letztendlich war es Glück im Unglück, wenn man so möchte. Ich kenne andere Vorgänge, wo es nicht ganz so glimpflich ausgegangen ist,
definitiv,
wenn man so eine klassische Messi-Wohnung nachher hinterlassen bekommt. Also das heißt, ich konnte direkt neu vermieten.
Ach cool. Ja okay, das ist natürlich dann schon vorteilhaft. Würdest du sagen, in der ganzen Zeit war das die schlimmste Situation oder gab es noch was Schlimmeres? Also so eine richtige Fuck-up-Nummer, wo du gedacht hast, ach du Scheiße, jetzt geht hier gleich alles kaputt.
Tatsächlich wird man, glaube ich, mit der Zeit auch relativ resilient. Und ich bin froh, dass ich das jetzt auch einmal durcherlebt habe oder miterlebt habe, damit man auch einmal diesen Prozess als Investor kennengelernt hat. Ich habe auch schon Wasserschaden hinter mir. Ich habe auch eine Schimmelsanierung hinter mir, die mich mal 15.000, 20.000 Euro gekostet hat. Aber mittlerweile sage ich, ich kann ja auch nur das lösen, was jetzt auch in meiner Macht liegt. Und wenn jetzt irgendwo ein Wasserschaden ist, dann muss man auch erstmal die Füße stillhalten. Klar, muss man auch aktiv werden, dass die Ursache gefunden wird, dass es behoben wird. Aber ich kann jetzt nicht quer durchs Ruhrgebiet fahren und eine Heizung reparieren, Wasserschaden beheben, sondern dafür müssen dann auch Fachkräfte dran. Und von daher bin ich da mittlerweile sehr gelassen, was solche Themen auch angeht. Ich bin schon auch regelmäßig erreichbar, dadurch, dass wir jetzt durch auch die Mietergespräche ja auch im Grunde genommen alle Mieter meine Telefonnummer haben, aber es hält sich auch in Grenzen. Und das ist aber auch das, was ich dann auch meinen Mietern sage. Ich sag mal, dadurch, dass wir halt auch einen sehr persönlichen Kontakt zueinander haben, dass wenn Probleme auftreten, werden die aber auch schnellstmöglich behoben. Da kommen auch gute Handwerker, da kommt jetzt nicht jemand, der das unter der Hand für 15 Euro macht, sondern da kommen Facharbeiter, die mich dann auch mal 70 oder 80 Euro die Stunde kosten, aber dann wird das Problem auch vernünftig gelöst. Und das ist dann auch für mich dann wieder dass wir auf Augenhöhe agieren. Ne?
Mhm. Was würdest du den Leuten sagen, die klassischen Sprüche, ja, siehst du, da tropft der Wasserhahn, dann ruft der Mieter wegen jedem Scheiß an, dann hast du Leute, die die Miete nicht zahlen und hinterlassen dir noch die Messi-Bude. Also ich sag mal, eigentlich in der kurzen Zeit hast du jetzt alles schon einmal erlebt. Mhm. Würdest du sagen, ja, die Leute haben recht, deswegen mache ich das nicht? Also deswegen würde ich besser gar nicht erst in Immobilien investieren?
Es gibt bestimmt solche Fälle. Aber ich würde mich davon nicht aufhalten lassen, weil das ist in meinen Augen auch immer eine Minderheit, die tatsächlich wegen jedem Scheiß anrufen. Wir verwalten jetzt im eigenen Bestand 50 Mieter. Mhm. Und ich behaupte mal, dass 95% aus der Pflege leicht sind. Weil auch da wieder Kommunikation auf Augenhöhe einfach wichtig ist. Ne? Es ist für mich egal, ob ich jetzt mit dem Bankenvorstand spreche oder mit dem Mieter spreche, der vielleicht selber Jobcenter-Bezieher oder Leistungsempfänger ist. Es stecken überall Menschen hinter. Jeder hat irgendwo seine eigenen Schicksalsschläge vielleicht auch, aber trotzdem stecken da überall Menschen hinter. Und ich sag mal, solange man auf Augenhöhe kommuniziert, ist das auch immer ein Geben und Nehmen. Mhm. Natürlich muss man auch irgendwann, wenn es jemand komplett ausnutzt, mal jemanden in die Schranken weisen. Das gehört auch mit dazu. Mhm. Das ist ganz klar. Das ist im Job so, das ist in der Partnerschaft so, das ist mit den eigenen Kindern so. Jeder hat irgendwo sein gewisses Spielfeld, in dem man sich frei bewegen kann. Aber ansonsten muss man auch vielleicht mal dazwischen funken. Mhm. Aber davon sollte man sich als Beginner jetzt im Bereich Immobilieninvestments nicht aufhalten lassen. Weil ich sag mal, das ist auch irgendwo das Gesetz der großen Zahlen, dass man nachher sagt, irgendwann trifft man mal einen Messi, irgendwann hast du mal eine Zwangsräumung. Das gehört mit dazu, in meinen Augen. Aber es ist nicht sofort jeder Mieter so.
Ich unterschreibe das zu 100%. Ich habe alle diese Sachen auch schon durch, jetzt jüngst sogar einen Brand sogar schon einmal gehabt. Also ich würde auch behaupten, ich habe schon so fast alles irgendwie erlebt, was man so haben kann, von Insolvenzen, von Gewerbemietern, einen Brandschaden, Wasserschäden, Messi-Wohnungen, Leute, die mir im Flur gepinkelt haben, die mich persönlich bedroht haben. Also ich würde auch behaupten, ja, das gibt es. Aber auf der anderen Kehrseite der Medaille, wenn ich überlege, welchen Hebel ich trotzdem über diese Immobilieninvestments habe, das ist nie passiv. Also brauchen wir auch nicht, glaube ich, darüber diskutieren. Ein passives Investment ist das definitiv nicht. Aber ich würde behaupten, wenn man am Ende den Vermögenszuwachs sauber betreibt, man muss natürlich auch trotzdem weiter ins Objekt investieren, ne? Also jetzt nicht nur die Kuh melken, sondern auch dafür sorgen, dass es der Kuh langfristig gut geht sozusagen. Absolut, ne? Ja. Aber trotzdem am Ende des Tages ist die Wertsteigerung der Immobilie, die steuerfreie Verkaufsmöglichkeit, wenn er im Privaten gehalten wird und so, wenn man das alles am Ende mal runterrechnet und wie viel Zeitaufwand tatsächlich in dem Praktischen da reingegangen ist, bin ich der Meinung, gibt es kaum einen Job, der einen besseren Stundenlohn mit sich bringt. Im Vergleich dazu, dass ich halt im Gegensatz zu Aktien zum Beispiel überall Einflussmöglichkeiten haben kann. Ich kann mir die Handwerker selber aussuchen, ich kann mir die Mieter selber aussuchen, ich kann selber zur Baustelle fahren. Also ich habe überall die Möglichkeit, meine Finger mit reinzulegen und dafür zu sorgen, dass es an der einen oder anderen Stellschraube irgendwie besser oder anders läuft als vorher. Was ich bei anderen Investmentanlagen nicht so habe, ne? Also bei einem ETF oder Kryptowährung, da ist man eher so darauf angewiesen, was die anderen Leute so machen, aber hier habe ich halt die Möglichkeit, selber Einfluss zu nehmen. Und ich finde, das sollte nie einen davon abhalten. Und ja, es ist Aufwand, keine Frage, es ist kein passives Einkommen, aber am Ende des Tages ist es etwas, wo man nachhaltig, langfristig auch was von hat. Und ein Punkt, und dann will ich aber auch gar nicht, ist ja dein Podcast, ja, aber gut. wenn ich das jetzt mal mit einer Versicherung vergleiche, ne, weil ich komme ja aus dem Bereich, die endet mit dem Tod. Also ne, das heißt, die Zahlung endet an der Stelle, wenn der Tod eingetreten ist. Und bei einer Immobilie ist es ja so, dass ich sogar für die nächste Generation noch Vermögenswerte weitergeben darf. Ne? Und das darf man, glaube ich, alles nicht vergessen, weil wenn man die Situation so darstellt, ja, könnte ja mal ein Messi da sein, ja, aber zur Wahrheit gehören auch die anderen Punkte mit dazu. Ne? Also man muss in meinen Augen da das Gesamtbild irgendwie auch noch betrachten. Deswegen bin ich total deiner Meinung.
Kann ich so unterstreichen, zu 100%, ja.
Gehen wir nochmal auf die Skalierung zurück. Und jetzt haben wir das Thema Hausverwaltung geklärt, wir haben das Thema Handwerker geklärt. Wo würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen, wenn man so schnell skaliert? Geht es nur um diese Themen oder hast du auch noch andere Themen? Ich sage jetzt mal Baustellen, die dann abgewickelt werden müssen, mehrere Sanierungen gleichzeitig oder so. Wo siehst du die Herausforderungen in diesem schnellen Wachstum?
Ja, tatsächlich ist es ja schon so, dass man sich auch immer auf neues Terrain begibt. So immer raus aus der Komfortzone. Man lernt ja immer wieder auch neue Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ein Beispiel, letztes Jahr Ende 25 war es so, wir haben jetzt ein Objekt hier in Hagen auch tatsächlich gekauft. Wir brauchten für die Finanzierung noch Jahresabschlüsse. Mhm. Wir haben uns noch nie mit befasst. Wir hatten keine Strukturen, wir sind halt stark gewachsen. Aber wir hatten Rechnungen in 3 digitalen Postfächern liegen. Und das alles zusammenzubringen, das war kurz vor Weihnachten echt nochmal ein Pain, das dann auch alles zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist auch das, woran man immer wieder wächst mit den neuen Herausforderungen, dass man diesen nächsten Schritt geht. Ich brauche gar nicht, wenn ich meine erste Wohnung kaufe, mir sofort Gedanken über eine Unternehmensstruktur machen. Das ist einfach auch wichtig, immer in die Umsetzung zu kommen. Einfach mal machen. Mhm. So, natürlich, gewisse Basics sollte man schon kennen. Man sollte wissen, was man tut. Aber ich muss ja nicht die letzten 5% wissen. Und da ist es, glaube ich, auch einfach in die Umsetzung kommen, es machen. Dann kommt vielleicht wieder ein Pain. Ja, dann tut es auch mal weh. Dann gibt es vielleicht auch mal schlaflose Nächte. Aber das ist ja auch wieder persönliches Wachstum. Du erklimmst ja im Grunde genommen die nächste Stufe. Mhm. Ich bin ja auch, würde ich auch noch lange nicht behaupten, dass ich am Ende der Fahnenstange bin, sondern das ist eine lange Reise, auf die wir uns da begeben und die ich auch gerne eingehe, auch in das, dass man auch ins Ungewisse startet. Und ich glaube, da darf man keine Angst vor haben, sondern auch daran wächst man ja nachher auch wieder. Hm. Und jetzt kommen die nächsten Wochen, Monate, wird uns das Thema Nebenkosten begleiten, ganz klar. Ich habe es ja schon zweimal gesagt, das ist ein totaler Fuck-up, aber auch das gehört mit dazu. Und da werden wir jetzt einmal durchgehen durch den Schmerz und dann werden wir uns Gedanken machen, wie wir es im nächsten Jahr besser machen können, wie wir uns da optimieren können, ob wir es jetzt auslagen, ob wir es selber machen, wie auch immer. Aber auch dafür wird es dann wieder Lösungen geben.
100%.
Und ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, dass man einfach mal Neues ausprobiert. Mhm. Meine, klar, man soll sich immer fokussieren. Aber ich habe immer gesagt, ja, jetzt fokussiere ich mich auf Immobilien. Aber wir wissen ja auch, Immobilien ist auch wieder so ein breites Feld. Und jetzt probiere ich auch gerade wieder verschiedene Themen aus. Und irgendwann werde ich da wieder die Handbremse anziehen und sagen, so, das ist jetzt meine neue Leidenschaft. Jetzt fokussiere ich mich auf das, 1, 2 Themen. Das ist die Maklerei, sind es die Mietergespräche, das ist die weitere Skalierung. Das wird man dann nachher sehen. Mhm. Und da lasse ich es einfach auch offen, wo die Reise hingeht. Und ich finde, das ist einfach auch wichtig, dass man eine gewisse Resilienz mitbringt, dass man flexibel ist. Ich meine, ich komme aus der Logistik, da muss man flexibel sein. Jeder Tag ist da auch anders, gerade in der operativen Logistik. Genauso ist es bei dem Thema Finanzierung, Immobilienbusiness. Jeden Tag kann was anderes kommen. Mhm. Und ich glaube, dass Zeit und Geld einfach auch irgendwo das Mittel nachher auch ist, um alles zu lösen.
Das stimmt. Mich würde noch an der Stelle interessieren, du hast das vorhin auch wieder in so einem kurzen Satz gesagt, mit der KI. Das ist ja gerade gefühlt in aller Munde irgendwie, wie die KI die Branchen verändert gerade. Wo siehst du für dich gerade die größten Hebel, die du mit KI lösen kannst?
Alle Verwaltungsthemen, alle wiederkehrenden Aufgaben, die werden sich mittelfristig mit KI, ich glaube, zu 99% lösen lassen. Mhm. Es gibt ja heutzutage schon Weltklasse-Lösungen. Ich stehe da auch noch ganz am Anfang. Ich nutze KI tagtäglich tatsächlich, aber ich kratze auch noch an der Oberfläche. Also wenn ich sehe, was andere da in kurzer Zeit auch umsetzen. Ich hatte in der letzten Woche noch ein interessantes Gespräch mit einem anderen Investor aus dem Ruhrgebiet. Der hat im Grunde genommen seine eigene Verwaltungssoftware jetzt selber gebaut in 2 Wochen mit KI. Und das ist schon phänomenal, was da heutzutage alles möglich ist. Mhm. Deswegen glaube ich, administrative Tätigkeiten lassen sich mittelfristig und auch wohl kurzfristig zu 100% zu ersetzen und alles, was wiederkehrend ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Immobilien nach wie vor auch ein People-Business ist. Und ich glaube, da werden wir uns nicht selber wegrationalisieren. Ich sage mal, jede administrative Tätigkeit, da kann mir gerne abgenommen werden. Aber die Gespräche mit dem Mieter, die Gespräche mit dem Handwerker, mit anderen Investoren, die Akquise, mit Eigentümern, ja, das werden wir immer noch persönlich machen müssen. Und das ist auch genau das, was mich so in dem Thema Immobilien so fasziniert.
Mhm. Also bin ich total bei dir, unterschreibe ich so. Da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge spannende Themen, die uns in den nächsten Wochen, Monaten begleiten werden und auch Dinge verändern werden. Aber ich bin total bei dir. In meinen Augen, man hat es ja bei Corona auch gesehen, ne? Weil also es gibt ja jetzt gerade diese Weltverschwörer, in Anführungsstrichen, die dann sagen, ja, wir werden nur noch Roboter rumlaufen haben und ne, alles sowas. Eine Sache, wenn wir dieses Extremszenario mal durchspielen, ich weiß noch ganz genau, wie zu Corona ich zu Hause bleiben musste, so wie alle anderen ja auch irgendwie, mhm, und wir so das Bedürfnis danach hatten, uns mit Freunden zu treffen, dass wir uns abends am Esstisch hingesetzt haben und per FaceTime mit unseren Freunden irgendwelche Spiele gespielt haben, einfach damit man sich zumindest per Kamera irgendwie sieht. Also ich glaube, dass es am Ende so sein wird, dass dieser persönliche Kontakt noch wertvoller sein wird, als er in der Vergangenheit sowieso schon war. Und ich glaube, der hat einen riesengroßen Stellenwert und gerade in solchen Verhandlungssituationen oder so, wie du sagst da, mit den Mietergesprächen, also People-Business, das wird man wird Alltagsthemen irgendwie vereinfachen können, aber ich glaube, am Ende ist es auch so, dass diese wichtigen menschlichen Dinge, Geschäfte werden unter Menschen gemacht, dass das so bleiben wird. Ne?
Da gehe ich auch ganz stark davon aus. Also ich meine, KI wird mit Sicherheit die Welt verändern. Das wird mit Sicherheit auch ein großer Einschnitt sein. Aber der Mensch, die Menschheit ist ja auch sehr, sehr anpassungsfähig. Sag mal, früher hat man gesagt, als das erste Auto erfunden wurde, brauchen wir nicht. Wir kommen mit der Kutsche klar. Aber letztendlich ist es ja dann auch ein eigener Antrieb, dann auch die moderne Technologie zu nutzen. Und da wird sich die Welt anpassen und da wird sich auch irgendwo die Welt fügen. Ich meine, wir sind gerade in einem großen Wandel. Wir merken es weltpolitisch, was da gerade los ist. Viele mögen auch auf das System vielleicht kotzen jetzt in Anführungsstrichen, aber ich sage auch immer, don't fuck the system, sondern nutz es doch für dich, nutz doch die Möglichkeiten, die du hast. Jeder hat jetzt heutzutage, also es war noch nie so leicht, sein eigenes Business aufzubauen durch Social Media, durch KI und ich glaube, da muss jeder einfach nur aktiv werden und jeder ist ja auch irgendwo seines Glückes Schmied. Man muss nicht immer das Negative sehen, sondern auch mal positiv in die Welt schauen, nach vorne schauen und dann auch die nächsten Schritte gehen und viele sind immer so in dieser Opferhaltung, aber mittlerweile sage ich auch, nimm doch das Zepter selbst in die Hand. Du hast die Möglichkeit, dein Leben selber zu verändern.
Absolut. Ein letztes Thema möchte ich gerne noch anschneiden, und zwar, wie du den Blick auf den Markt hast. Weil ich höre ganz häufig von Leuten, die jetzt gerade starten, ja, jetzt gerade sind die Zinsen so teuer und ach, die Preise sind doch viel zu teuer. Es gibt doch gar keine guten Deals. Das höre ich zu jeder Marktphase, auch als die Zinsen brutal günstig waren. Da hatte man keine Zugänge zu Immobilien. Wie nimmst du gerade den Markt war, also persönlich. Jetzt hast du sehr schnell in den letzten 18 Monaten Einheiten aufgebaut. Würdest du sagen, es gibt da draußen noch gute Deals?
Es gibt immer gute Deals. Es werden nach wie vor Immobilien verkauft. Es gibt ein hohes Transaktionsvolumen. Es gibt auch noch genug Geld im Markt, um weitere Objekte zu kaufen. Es gibt viele, die sich jetzt gerne auch von Immobilien trennen wollen, weil sie vielleicht vor 10 Jahren günstig eingekauft haben zur Niedrigzinsphase, die das Objekt jetzt steuerfrei verkaufen möchten. Vielleicht, weil sie sich nicht mehr drum kümmern können, weil sie ein gewisses Alter erreicht haben. Das sei jedem auch gegönnt, der damals gekauft hat. Und genauso gibt es nach wie vor gute Deals. Gerade auch jetzt bei uns im Ruhrgebiet, da kann man, glaube ich, renditetechnisch noch sehr gut einkaufen. Wichtig ist einfach auch, weiter am Markt dran zu bleiben, die Augen offen zu halten und auch das, was ich auch mal ganz gerne mache, jedem zu erzählen, dass ich Immobilien suche. Woher soll, ich sag mal, Oma Erna wissen, dass ich jetzt Immobilien kaufen möchte, wenn ich es nicht überall rum erzähle. Deswegen ist es da auch einfach wichtig, das kann ich auch nur als Learning mitgeben, geht in die Sichtbarkeit, tauscht euch aus, nutzt Social Media, erzählt es dem Friseur, erzählt es eurer Oma, dass ihr Immobilien sucht und nur so kommen dann auch die guten Deals dann zu euch. Und das ist ja auch immer wichtig, dass man da eine volle Pipeline hat. Mhm. Ich meine, wir haben, glaube ich, alle unseren ersten Deal über Immobilien-Scout gekauft und die nächsten Deals, die kommen dann teilweise auch off-market, übers Netzwerk, aber nach wie vor trotzdem auch über Immobilien-Scout.
Ja, also ich finde das eine sehr, sehr schöne Aussage und das ist auch mein Marktverständnis, weil ich sag mal, als Baufinanzierer sehen wir ja täglich, welche Deals da gerade gekauft werden. Also auch nicht nur mit den Angebotspreisen, sondern auch mit denen, die wir ja dann finanzieren sollen. Das heißt, wir sehen ja die Kaufpreise. Und ich habe nicht den Eindruck, dass im Investmentbereich gerade tote Hose ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde behaupten, dass da gerade sehr, sehr viel Musik ist und dass das eine ganze Menge Chancen bietet für Investoren. Also ich würde das auch genauso unterschreiben.
Und gerade, man merkt es ja, in so kriselnden Phasen wie jetzt, das ist ja eigentlich die beste Phase einzukaufen. Das ist ja genauso wie am Aktienmarkt, du sollst ja nicht einkaufen, wenn die Märkte steigen, sondern am besten, wenn sie fallen. Weil, ich sag mal, langfristig werden die Werte steigen.
Ja.
Man, alleine durch die Inflation werden Werte gehoben, werden die Preise steigen und gewohnt wird nach wie vor. Auch in Deutschland darauf angewiesen, weiterhin auch Zuwachs zu bekommen. Auch wenn wir einen negativen demografischen Wandel haben, wenn wir jetzt nicht mehr 5 Kinder, wie es damals war, haben, sondern da sind wir halt auf Zuwanderung auch angewiesen. Und also da wäre doof, wenn die Politik das nicht nutzt. Und daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch in den nächsten 5, in den nächsten 10, auch in den nächsten 20 Jahren noch gute Deals auch schießen können.
Wir haben ja überall die Wohnraumknappheit, ne? Also nicht umsonst ist ja in so Städten wie Berlin Kurzzeitvermietung immer noch ein heikles Thema, dass sie das nicht wollen und so, weil halt den Dauermietern damit noch mehr Wohnraum weggenommen wird, ne? Jetzt ist die Neubauphase total nach unten gegangen. Es wurde deutlich weniger Neubau betrieben, als es eigentlich hätte sein müssen. Also in meinen Augen ist definitiv Bewegung im Markt und es wird auch weiterhin Wohnraum benötigt werden. Und da ist auch egal, wie KI, welche Auswirkungen KI hat, wohnen müssen wir immer.
Absolut, ja.
Und deswegen glaube ich auch auf jeden Fall, dass das weiterhin ein Zukunftsmarkt sein wird. Ne? Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Learnings waren noch und nöcher mit wieder dabei. Sehr, sehr viel Motivation mit dabei, ehrliche Aussagen, auch Fuck-Up-Stories mit dabei. Empfehlung wäre wahrscheinlich, zum Stammtisch zu kommen.
Ja, hundertprozentig. Also wer jetzt noch nicht gestartet ist, es gibt genug Immobilienstammtische. Mag, auf jeden Fall. Absolute Empfehlung.
Ja, überall. Also nein, egal, wo man zuhört. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt.
Genau.
Und das ist halt, es gibt ja nichts Einfacheres, als auf irgendeinen bestehenden Stammtisch zu kommen, wo andere Leute schon sind, die den gleichen Fokus haben wie man selbst, Immobilien. Und also da gibt es ja wirklich mittlerweile sehr, sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Und ich glaube, regional einfach einen Stammtisch besuchen, ist der erste Schritt, um sein Netzwerk auszubauen. Ne?
Absolut. Ich sag mal, das Wissen hat jeder kostenlos im Internet, das theoretische Wissen. Aber umgibt euch mit Menschen auf den Stammtischen, macht ja den ersten Schritt, nutzt die Möglichkeit und dann kann jeder durchstarten.
Tatsächlich, das noch als letzten Einwand hier. Als ich angefangen habe, da gab es eine Handvoll Bücher, die man zu dem Thema irgendwie lesen konnte. Und es war eher so, dass es sehr viel Fachliteratur gab. Also wie baut man oder Hausverwaltung, ne? Wie läuft eine Vermietung ab und so weiter. Aber es gab so wenig YouTube-Videos oder sowas zu diesem Thema. Und heute kann man ja eigentlich, ich würde behaupten, fast alle Goldnuggets da draußen kann man ja öffentlich irgendwo einsehen. Ne? Also es gibt so viel kostenlosen Content, den man sich reinziehen kann, wie so ein Podcast oder ne, YouTube-Videos, die kein Geld kosten, wo man so viel Wissen ansammeln kann. Also so einfach wie jetzt war es eigentlich noch nie.
Absolut, aber auch da ist es dann wieder wichtig, in die Umsetzung zu kommen. Ne? Und deswegen umgibt euch mit Leuten, ja, die vielleicht da sind, wo ihr hinwollt. Es gibt genug Experten auf dem Markt.
Und so schließt sich der Kreis. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr Fragen habt, also deine Instagram-Profile und sowas dürfen wir verlinken.
Sehr gerne sogar, ja.
Dann, wenn es irgendwelche Themen gibt, einen tollen Gemeinschaftsdeal oder sowas oder irgendein Objekt, was man gerne gekauft hätte, gerade die Chance nicht hat, darf man an dich weitergeben.
Ich bin für alles offen.
Die Leute dürfen sich wegen Kooperationsmöglichkeiten bei dir melden.
Sei es für Co-Investment, sei es für Mietergespräche, sei es für gemeinsame Deals, also ich bin für alles offen.
Perfekt. Dann werden wir dich verlinken und wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder meldet euch bei uns. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, bist du vielleicht nochmal bereit für einen zweiten Podcast, dann bauen wir auf den Fragestellungen der Zuhörer gerne auf.
Sehr gerne.
Perfekt. Dank. Danke dir, Daniel.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.